Лоро, радио многогранного Ростока.
Тани Линглю, Туаянда, Росток.
Radio for a diverse Rostock.
Radio para un Rostock muy diverso.
Radio et chocolat Rostocnak.
Radio litade del Maharati fi Rostock.
Radio prepestreci Rostock.
Radio für ein vielfältiges Rostock.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer interkulturellen Sendung im September schon hier auf Loro 90,2. Unsere letzte Sendung stand ganz im Zeichen des Projekts At Home in Rostock, einem Projekt für Flüchtlingspatenschaften. Also wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns bitte an interkulturell@loro.de. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit tollen Themen und irgendwie steht diese Sendung ganz im Zeichen der Musik und Integration. Als Gäste begrüßen wir gleich im Studio die Musikschule Vierteltakt um den Leiter Basti Bening und seine Trommelgruppe. Und wir haben die Soziologin Prof. Dr. Annette Treibel-Ilian auf der Tagung Integration, wie geht das? In Rostock getroffen und sie aktuell zu der Forderung Integrationskurse für alle befragt. Wir machen einen kleinen Ausflug in den interkulturellen Garten hier in Rostock. Und wir waren gestern als interkulturelle Redaktion von Loro auf dem Sommerfest in der Satower Straße, in der Flüchtlingsunterkunft. Und da frage ich gleich mal hier meine Mitstreiter und begrüße sie gleichzeitig. Und zwar einmal hallo an Anne.
Hallo Josi.
Und hallo an Bassam.
Hallo Josi.
Bassam begrüße ich ganz speziell auch nochmal neu in unserem Team. Letzte Sendung habe ich ja tränend unter Tränen Elisabeth verabschiedet. Und jetzt freue ich mich wirklich, Bassam bei uns wieder in der Redaktion begrüßen zu können. Und ihr wart gestern mit mir auch auf diesem tollen Sommerfest. Wie fandet ihr das denn?
Stimmungsvoll. Sehr, sehr stimmungsvoll. Ich war überrascht gewesen, wie schnell die Leute ihre Hemmungen verloren haben und mitgetanzt haben. Also gleich bei der ersten Band, das war eine Trommelgruppe, die wir ja auch gleich hier im Studio begrüßen dürfen, hat es eigentlich gar nicht lange gedauert, bis ich vor der Bühne ein Tanzkreis gegründet hat. Das hat mich schon freudig erstaunt.
Faszinierend, ne? Es wurde total gut angenommen. Und Bassam hat ja für Loro da auch noch eine ganz spezielle Aufgabe gehabt. Und erzähl mal kurz, was du da gemacht hast.
Ja, wir haben viele gefilmt und auch wir haben viele nette Leute kennengelernt da. Wir haben viele Interviews mit Leute arbeiten bei Oko House oder bei Loro, bei Fantasia AG, bei Migra, bei den Organisationen haben unterstützt dieses Fest. Es war wirklich toll und das zu zeigen bei loro.de.
Durch einen Film, den wir dort gemacht haben, inklusive Interviews und Töne und so. Und ich persönlich fand es auch total spannend. Ich persönlich als ehrenamtliche Helferin auch in dem Bereich habe mich wirklich auch gefreut, viele Ehrenamtliche dort wiederzutreffen und habe wieder festgestellt, dass wir doch noch ganz viele sind und irgendwie ein Jahr zurückblickend wir doch einiges geschafft haben. Und bevor es jetzt nun weitergeht, kommen wir ein bisschen und hören ein bisschen Musik an Nuluk Kuluna und danach begrüßen wir unsere Studiogäste. Ja, herzlich willkommen wieder zurück zur interkulturellen Sendung hier auf Loro 90,2. Das Studio ist gefüllt, aber dazu später ein bisschen mehr. Ich begrüße zuerst bei uns Basti Bening. Ich glaube, Basti, wir einigen uns einfach auf Basti und Josi.
Basti reicht völlig aus, auf jeden Fall. Hallo Josi.
Hallo und Basti, du bist die Musikschule, die alternative Musikschule Vierteltakt. Ich freue mich, dass ihr heute im Studio seid. Und natürlich habe ich einige Fragen.
Ja.
Wie lange gibt es denn Vierteltakt schon?
Vierteltakt gibt es jetzt seit 3-4 Jahren. Das heißt, ja, seit 3 Jahren offiziell. Wir haben schon ein bisschen früher angefangen mit genau den Projekten, über die wir heute auch noch sprechen wollen.
Genau. Wann, also vor 3-4 Jahren wurde das gegründet. Mir ist aufgefallen, Vierteltakt, das kann man ja erschließen, aber der Name, die Alternative Musikschule, warum alternativ? Also wenn man dich kennenlernt, kann man das auch erfüllen, aber einige unserer Hörer kennen dich vielleicht noch nicht und wir wollen das, glaube ich, zusammen mal erklären.
Ja, genau. Na klar, es geht natürlich in erster Linie auch um uns selbst oder auch um mich, ne, der einfach Musik in seiner Vielfalt kennenlernen durfte, sehr, sehr klassisch angefangen hat im Prinzip, aber dann auch irgendwann in den rockigen, poppigen, jazzigen, bluesigen Bereich umgeschwenkt bin und einfach eine große Facette von Musikmachen kennenlernen durfte in meinem Leben, was ich aber allein an einer Musikschule jetzt so nie kennengelernt hätte. Und das war einfach so der Ansatz, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne umsetzen und auch schon Musikschülern, die eben zu einer Musikschule gehen, zeigen, Was da alles geht, was da alles möglich ist, was man alles machen kann, außer eben nur einmal die Woche zur Musikschule zu kommen und die Tasten oder Saiten zu schwingen. Darüber geht ja noch viel, viel mehr. Und das kann man bei uns eben alles erleben und testen. Und genau darum geht es in erster Linie. Ne? Dann geht es darum, dass der Unterricht, den wir so machen, Schule stattfindet. Wir ziehen eben auch rum, raus aus den 4 Wänden und ziehen auf Festivals, auf Musikfestivals, machen da Musikworkshops, Ukulele-Workshops, Trommel-Workshops und sind da auch viel unterwegs in Schulen und so weiter, um eben ja, unsere Idee von Musikunterricht auch dort umzusetzen.
Du ziehst also klare Unterschiede, wenn du sagst klassisch und alternative Musikschule. Also hast du selber an der klassischen angefangen? Also
na klar, ja, richtig? Ich hab richtig klassisch angefangen, hier auch am Konservatorium mit 5, 6 Jahren.
Und was hast du da als erstes so gelernt?
Blockflöte. Kann ich nur empfehlen, ist ein super Einstiegsinstrument, weil man da wirklich ganz, ganz viel mitkriegt, was Musik eben in Rhythmik und Melodie betrifft. Und einfach ein ganz toller Einstieg für weitere Instrumente, wenn die Finger dann ein bisschen gewachsen sind und so weiter, wie Gitarre oder Klavier oder Schlagzeug oder was auch immer. Aber es ist wirklich ein schöner Einstieg in die Welt des Musikmachens.
Und die Noten lernen und.
Genau, das kann man da halt wirklich spielerisch und einfach schon schön umsetzen. Man kann aber auch wirklich ganz tolle Sachen auch spielen. Ne? Es wird jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin der riesen Blockflöten-Fan. Aber es ist, wie gesagt, in einem bestimmten Alter und als Einstieg in die Musik eine prima Sache. Und deswegen haben wir die natürlich in der Musikschule auch so übernommen. Dann ging es bei mir recht klassisch weiter im Volkstheater Rostock, wo ich dann auch im Opernchor gesungen habe. Dort dann vorbereitet wurde auf den Dresdner Kreuzchor, wo ich dann 2 Jahre war in Dresden und dann eben zurückgekommen bin und hier, wie gesagt, eine ganze Palette mehr Musik erleben durfte.
Also kannst du jetzt auch sagen, dass die Vierteltakt, die alternative Musikschule, wirklich von 3, 4 Jahren bis Open End alle anspricht?
Genau, es geht los, wie auch an klassischen Musikschulen haben wir natürlich auch frühmusikalische Konzepte oder Karussellprojekte. Das heißt Instrumentenkarussellprojekte, wo man sich eben an verschiedenen Instrumenten ausprobieren kann. Was bei uns dann wieder ein bisschen anders ist vielleicht als zu anderen Musikschulen, ist, dass das eben auch Erwachsene machen können oder Jugendliche oder wer auch immer. Darum geht es ja. Einfach mit der Idee von Musik, von Musik machen, eine Anlaufstelle zu haben. Man denkt ja eigentlich, wenn ich jetzt Klavier spielen möchte, klar, dann gehe ich irgendwo zur Musikschule. Aber oft hat man ja so viel mehr Wünsche und Fragen und Dinge, die man gerne umsetzen würde vielleicht selber mit Musik und da sind wir eben der richtige Ansprechpartner und können da wirklich individuell dann auch auf die Sachen eingehen.
Auf der Karte, die ich hier vor mir liegen habe, steht zum Beispiel Einzel- und Gruppenunterricht. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, aber ich habe zum ersten Mal auch gelesen, so Eltern- und Kindunterricht. Das finde ich auch total spannend. Also kann ich mit meinen Kindern zu dir kommen und wir machen zusammen Musik?
Genau, das ist natürlich wirklich eine schöne Sache, einfach zusammen Zeit zu verbringen. Erleichtert hier und da vielleicht sogar ein bisschen das Üben, auch im Nachhinein, weil man einfach zusammen üben kann. Ne? Und ich sage immer, das weiß jede Mama oder jeder Papa für sich selbst, ob das mit dem Kind klappt oder nicht. Und für einige ist das wirklich eine schöne Variante des Musikunterrichts. Den Kindern vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen, je nachdem wie alt sie sind. Wobei ich das ehrlich gesagt auch nicht kenne. Ne? Aber das kann ja immer mal sein. Also verschiedene Gründe, können das ja hergeben. Oder einfach nur der Spaß an der gemeinsamen Zeit, der Spaß am gemeinsamen Erlernen eines Instruments.
Also dich treibt eigentlich dein eigenes Hobby an, diese tolle Musikschule zu führen und zu leiten. Du sprichst alle Altersgruppen an und jedermann kann eigentlich bei dir lernen. Das finde ich ja total gut.
Ja, und jede Frau auch. Das ist völlig in Ordnung, da sind wir ganz offen.
Und jedes Kind.
Ja.
Ja, danke. Also bleibt eigentlich noch zu fragen, wo kann man euch denn finden?
Wir sind in der Satower Straße in der Nähe vom Zoo, Neuer Friedhof, da die Ecke. Genau, Satower Straße, ein bisschen am Rand Rostocks gelegen. Wir sind eine kleine Musikschule, also auch sehr, sehr privat, sehr muschelig. Es ist also wirklich eine angenehme private Atmosphäre auch. Und man geht dort eben nicht so unter wie an großen staatlichen Musikschulen vielleicht. Ne? Hm. Und dementsprechend findet der Unterricht halt auch statt. Dementsprechend ist eben auch der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern und so weiter.
Hm. Genau, Satower Straße, da fällt mir gleich wieder das Sommerfest gestern ein. Ihr wart ja auch da. Und ich würde mich gern mit euch gleich weiter darüber unterhalten. Du hast ein paar Musiker mitgebracht, ein paar Trommler.
Mhm.
Ihr nennt euch... Wie?
Mädchen mit der roten Tasche.
Ja, und wer das ist und was ihr so zusammen macht und wie verrückt ihr seid, das würde ich gerne nach etwas Live-Musik von euch wissen.
Sehr gern.
Okay, dann wollen wir langsam starten. Das Mädchen mit der roten Tasche.
Thank you.
Ja, willkommen zurück an der interkulturellen Redaktion, hier zu unserer interkulturellen Sendung. Wir haben hier gerade ein ganz tolles Stück von den Trommlern gehört, der Musikschule, der alternativen Musikschule Vierteltakt. Und die Gruppe heißt Das Mädchen mit der roten Tasche.
Mädchen mit der roten Tasche, genau, ohne das.
Mädchen mit der roten Tasche, genau. Nicht das, okay. Mädchen mit der roten Tasche. Mhm. Erste Frage, klar, liegt auf der Hand. Wie seid ihr bitte auf den Namen gekommen? Weil ich sehe gerade im Studio kein Mädchen, außer Anne und mich.
Ja, das stimmt, aber die rote Tasche, die hast du gesehen, die steht auf dem Tisch.
Die rote Tasche ist genau. So ein bisschen wie die Brotdose meiner Großmutter. Ich finde die total, die ist so retro, dass sie so cool ist.
Ja, die hat mir Lea ausgeliehen, meine Tochter, muss ich an der Stelle grüßen. Ja, meine vierjährige Tochter Lea, hallo Lea, die hat mir diese wunderschöne Tasche ausgeliehen und hat gesagt, die sollen wir mitnehmen auf unsere Konzerte und die Leute sollen da ganz viel Geld reinpacken.
Ach cool. Mhm. Ich bin total fasziniert, Frauen und Handtaschen. Aber dieser Name, er ist ja irgendwie nicht nur durch Lea entstanden, dass sie die Tasche ausgeliehen hat, sondern ihr habt ja die Idee gehabt zu dem Namen. Und wie ist denn das eigentlich entstanden?
Ja, Idee. Ja, jetzt stehe ich natürlich alleine am Mikro, ne? Eigentlich müsste Heckmann das jetzt erzählen.
Heckmann auch ans Mikro kommen. Heckmann,
komm, erzähl du das mal.
Vielleicht könnt ihr auch... Heckmann kann vielleicht auch erstmal sagen, wer eigentlich jetzt mit... Mädchen mit der roten Tasche hier im Studio ist, wer die Leute sind, einfach nur mal die Namen nennen, weil ich habe schon kleine Wink-Zeichen gesehen, dass keiner nicht so richtig ans Mikro will, aber vielleicht kann Heckmann das einfach mal kurz sagen. Wer ist dann hier so im Studio?
Also Ahmed aus Syrien.
Ja.
Arman aus Iran.
Ja.
Und Iyad aus Syrien und Uday aus Palästina. Und Basti, der Chef, also aus Rostock.
Und du?
Aus Syrien.
Aus Syrien. Und dann habt ihr noch einen Kumpel mitgebracht, der hier lustige
der
Filmchen dreht.
Auch aus Syrien.
Ah, okay. Gut. Der Name Mädchen mit der roten Tasche. Wie also, ist er entstanden?
Wir haben ein
Wir haben gesucht, muss man auch erstmal sagen. Also wir brauchten einen Namen. Wir hatten bevorstehende Veranstaltungen, wie die Fashion Week und so weiter. Ja. Und da sollte natürlich im Vorfeld auch geworben werden. Da brauchten wir einen Namen. Trommelgruppe, der Vierteltakt, die alternative Musik, ist alles ein bisschen lang. Und so brauchten wir einen Namen.
Also wir haben ein Fest gemacht, also Straßenfest. Mhm. So ein kleines Dorf neben Rostock. Und wir haben ein Mädchen gesehen. Sie aus der Ukraine und sie ist sehr schön auch. Und sie kann nicht Deutsch sprechen.
Ja.
Und sie hat gemacht von der Gruppe viele Fotos und wir brauchen das Foto. Ja. Und jemand hat gesprochen mit ihr und sie hat gesagt, keiner Deutsch.
Keine Deutsch. Ich bin Mädchen mit roter Tasche.
Nein, sie kann sprechen nicht Deutsch. Und jemand sagt, wer kann Russisch sprechen? Ich habe gesagt, ich, aber ich kann nicht. Und sie hat gesagt, so Mayo Mayo. Aber ich verstehe nicht, was bedeutet. Und dann in der Gruppe, die Gruppe heißt Das Mädchen mit der roten Tasche.
Okay.
Ja, ja, gut erklärt, oder?
Lustig.
So, also wie gesagt, wir suchten einen Namen. Ich wurde wieder mal gefragt bei diesem Straßenfest, wie heißt ihr denn? Und dann habe ich Heckmann angeschaut und gefragt, Heckmann, wie heißen wir denn eigentlich? Und Heckmann hat aber ganz andere Sachen im Kopf und sagte nur, Mädchen mit der roten Tasche. Ich weiß nicht, ob er jetzt damit wirklich den Namen der Gruppe meinte oder mich halt auf andere Dinge hinweisen wollte. Aber ich fand, das passt und das sollten wir so beibehalten.
Er war in Gedanken einfach bei dem Mädchen mit der roten Tasche. Es gibt ja die vielen Projekte, Integration durch Musik, durch Sport und so weiter. Und ich sag einfach mal so, Basti, du machst eigentlich, also ich beglückwünsche uns erstmal zu einem Jahr in der Flüchtlingshilfe und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und,
genau,
vor
alles
einem,
Gute, Rostock hilft.
Genau, und vor einem Jahr bist du gekommen als Musiker in eine Flüchtlingsunterkunft Und da fing im Prinzip Integration durch Musik an. Siehst du das genauso, oder?
Ja, für dich fing das dann so an. Das sehe ich genauso. Aber wir haben das ja schon ein bisschen früher gemacht. Da wir ja in der Satower Straße schon eine Weile ansässig waren, auch mit der Musikschule, hat sich das für mich eigentlich von vornherein ergeben. Deswegen sagte ich vorhin auch, offiziell gibt es uns so und so lange, aber inoffiziell haben wir eigentlich schon Projekte gemacht. Denn wir hatten die Räume eigentlich noch gar nicht komplett eingeräumt. Da waren wir ja aber schon vor Ort und eben so auch die Asylbewerberunterkunft in Rostock, damals ja noch die fast alleinige. Und das lag also auf der Hand und war mir einfach ein Bedürfnis, den Menschen da drüben anzubieten, kommt hier rüber, ihr seid hier zu Hause, ihr wohnt hier in diesem Wohngebiet, in dem ich jetzt halt auch bin. Vermisst dieses jetzt sehr, das kann ich als Musiker natürlich total nachvollziehen, wenn man irgendwie keine Möglichkeit hätte, seiner Leidenschaft nachzugehen, wollte ich einfach diese Möglichkeit bieten. Ne? Und natürlich auch einfach ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Alltag schaffen und die Isolation der Unterkunft einfach auch ein bisschen aufbrechen, ne? Möglichkeiten schaffen, dass sie sich auch in ihrer Umgebung, in ihrem Umfeld, in ihrem Wohngebiet bewegen können. Und so haben wir eigentlich ziemlich schnell, also bevor der eigentliche Unterricht losging, dann schon so die ersten Projekte gemacht. Denn da musste man ja jetzt nicht groß werben und musste sagen, hier gibt es jetzt eine neue Musikschule und Schüler mussten sich erst anmelden, sondern die Schüler waren da, wir waren da, also ging das los.
Genau, es ging einfach los.
Genau.
Einfach machen, ne?
Einfach machen, ja, das war wirklich auch meine Devise. Wir haben uns ganz zu Anfang mal kurz zusammengesetzt mit dem Ökohaus, mit dem Steffen, dem Leiter vom Ökohaus, und nur ganz kurz überlegt, was es für Möglichkeiten der Finanzierung gäbe. Das alles wäre ja aber auch wieder mit irgendwelchen bürokratischen Aufwänden verbunden, die ich einfach der Meinung war, die Menschen zurzeit zur Genüge irgendwie auf den Schultern tragen. Und uns ging es einfach darum, Musik zu machen. Mhm. Ne? Diese Möglichkeit auch zu schaffen, für andere Musik zu machen, die diese Möglichkeit gerade nicht hätten. Und da wollte ich mich jetzt auch nicht mit langen bürokratischen Hürden irgendwie befassen. Und so haben wir einfach losgelegt.
Sag nochmal kurz, was ihr so zusammen macht. Wir haben da ja schon was angesprochen. Ihr macht bestimmte Projekte und habt so kleine Auftritte.
Genau, das kam dann natürlich, und das sprachst du ja gerade schon an, mit der Zeit auch von Rostock hilft. Als also sehr viele Flüchtlinge nach Rostock kamen, sehr viele Unterkünfte eröffnet wurden und hier natürlich wirklich was los war in der Stadt, ne? Und das war für alle Menschen, die hier in Rostock waren, bestimmt auch nicht so sehr schön, nämlich die Menschen, die halt in den Unterkünften gesessen haben, teils Wochen, Monate lang dann auch zum Ende hin und einfach wenig Möglichkeiten der Beschäftigung hatten, ne? Da habe ich einfach überlegt, was können wir da machen. Wollte gerne einfach noch mehr Menschen die Möglichkeit bieten, Musik zu machen. Auch in der Zeit, in der sie hier in irgendwelchen Notunterkünften und so verbringen müssen. Und habe mir einfach die Trommeln geschnappt und bin dann in diese Unterkünfte gefahren. Das waren ja dann zum Teil 6, 7 Unterkünfte. Das heißt, da war dann wirklich jeden Tag eine Unterkunft dran. Die Woche war voll. Neben dem normalen Unterricht und den Projekten, die ja sowieso schon stattfanden. Und dieses haben wir jetzt eigentlich die letzten Monate ganz fleißig gemacht, seit knapp einem Jahr jetzt. Ne?
Ja.
Zum Teil großartig unterstützt von der Pop-KW, die auch hier im Haus sitzt. Und das Programm Kultur macht stark. Das hat uns also sehr geholfen, das wirklich auch so lange jetzt erstmal durchziehen zu können.
Ne? Das hat auch was mit bisschen was mit Finanzen zu tun, ne?
Hat ein bisschen was mit Finanzen zu tun, na klar, weil am Ende des Tages muss man selber gucken. Das habe ich jetzt einfach nach 3, 4 Jahren auch gemerkt, ne? Dass man ganz, ganz viel machen möchte, aber natürlich auch schauen muss, wie finanziert man das alles, ne? Wie kann man so eine Trommel kaufen? Wie kann man irgendwie in die ganzen Unterkünfte fahren? Das ist ja auch alles mit Kosten verbunden.
Und du suchst bestimmt auch noch Unterstützer, ne? Also falls jemand zuhört.
Ganz dringend, klar. Ne? Wenn wir so ehrlich reden unter uns,
genau.
Ne? dann ist das so. Also wir sind eine rein private Musikschule. Das heißt sowieso schon nicht gefördert. Staatlich schon zweimal nicht. Und die Projekte dann also dreimal nicht gefördert. Ne? Das heißt, das findet wirklich rein ehrenamtlich statt. Es sei denn so zeitweise, wie gesagt, wenn das zum Beispiel so projektmäßig wie über die Pop-KW jetzt laufen konnte. Das ist jetzt gerade leider ausgelaufen. Wir müssen mal schauen, inwiefern wir das weiter durchführen können. Ich denke, da haben wir auch alle Lust drauf und auch die Pop-KW setzt sich da sehr ein für Musikprojekte, auch für Flüchtlinge. Und da haben wir auch gemeinsam schon schöne Sachen gemacht.
Ja, das klingt doch total gut. Das klingt auch nach Visionen und Zukunft. Welche Wünsche hast du für die Zukunft und welche Visionen? Hast du Ideen noch, die du gerne umsetzen möchtest?
Ja, eigentlich läuft es natürlich so ganz schön. Ne? Ein Wunsch ist natürlich, dass es Menschen gibt, die sagen, Mensch, das ist toll, ich möchte auch gern anderen Menschen die Möglichkeit bieten, Musik machen zu können, ein Instrument lernen zu können und dieses unterstützen, vielleicht in Form einer Patenschaft. Das ist also ein Projekt, was wir jetzt gerade anstreben, dass man direkte Patenschaften eingehen kann und wirklich einen Schüler, sag ich mal, finanzieren kann mit Monatsbeiträgen für Musikunterricht, Klavier, Schlagzeug, Gitarre. Das sind also bei den Leuten genau dieselben Instrumente, die da interessant sind, wie bei allen anderen auch. Ne? Genau, man kann die Trommelgruppe, die wunderbaren Mädchen mit der roten Tasche auch buchen für Veranstaltungen, für Feiern. Da sind wir also die letzten Wochen und Monate ganz, ganz fleißig unterwegs, haben großartige Konzerte gespielt. Da fehlt jetzt ein bisschen der Übergang, ne? Diese Trommelgruppe ist nämlich aus genau diesen Trommel-Sessions, habe ich sie immer genannt, weil es nicht immer ein reines Anleiten war oder sein musste. Ne? Man ist wirklich teilweise reingegangen und hat erstmal für gute Stimmung gesorgt. Du hattest dann wirklich Leute dabei, die natürlich sehr, sehr gut trommeln konnten schon und mit denen du dann da zusammen einfach gute Laune verbreitet hast.
Man kam einfach
so im Rahmen der Möglichkeiten
durch das Machen zusammen
ganz
und
genau.
Hat angefangen und ja, genau, das ist eigentlich total einfach und Musik verbindet ohne Sprache.
Musik verbindet, ne, Musik ist Weltsprache und so haben wir eben dann auch Schüler von uns oder ich sag mal Deutsche dann einfach mitgenommen in die Unterkünfte, um da gemeinsam halt Musik zu machen, ne, um da auch so die erste Hürde vielleicht zu nehmen, wie komme ich in so eine Unterkunft oder was mache ich da oder ich kann da nicht einfach da hingehen. Kommt mit uns mit und wir machen da gemeinsam Musik und da haben alle Spaß dabei. Ne? Das war in dem Fall dann so unsere Aufgabe als Musikschule.
Wir machen gemeinsam Musik und da haben alle Spaß dabei. Da würde ich auch schon so langsam so zum Ende kommen und natürlich würde ich euch gern nochmal hören. Das, mit der Ankündigung vielleicht, also hier liegt noch ein ganz tolles schwarzes T-Shirt mit eurem Logo drauf. Wer das jetzt gehört hat, da würde ich mich ja freuen, wenn jemand anrufen würde. Dann würden wir das nämlich noch verlosen, oder Basti?
Dann verlosen wir das noch, genau. Wenn er ganz kreativ ist, dann kann er uns noch ein kleines Trommelsolo spielen am Telefon. Dann ist ihm das T-Shirt auf jeden Fall sicher.
Ja, okay, ich werde mich gleich mal ans Telefon schwingen und...
Und dir eine Trommel von uns schnappen, ja.
Genau, ich nehme mir einfach selbst eine Trommel. Okay, dann jetzt nochmal Mädchen mit der roten Tasche.
Mädchen mit der roten Tasche und Sie wissen es noch nicht, mit Wahachtina.
Wahachtina.
Oh,
Ja, willkommen zurück zur interkulturellen Sendung hier auf Lore 90,2 und ihr habt gerade gehört ein Stück von Mädchen mit roten Tasche hier live aus dem Studio. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Kommen und nochmal bitte Basti, nochmal sehr gern.
Sehr gern, dankeschön für die freundliche Einladung. Es hat uns großen Spaß gemacht, hier zu sein.
Genau, und ich würde euch gleich verabschieden nach unserem und kündige schon mal unseren nächsten Beitrag an. Da ging es nämlich um Integrationskurse für alle. Das ist nämlich die Forderung der Karlsruher Professorin und Soziologin Annette Treibel-Ilian am Mittwoch auch auf der Tagung gewesen in der Universität Rostock. Organisiert wurde das Ganze von MIKRA. Und was sie damit meint, das erklärt sie, hat sie mir im Interview erklärt auf der Fachtagung hier vor Ort. Und hört mal rein. Die Karlsruher Soziologin Professor Dr. Annette Treibel fordert Integration für alle. Sie sagt, Integration ist keine Umschulveranstaltung und beklagt den Umgang der Deutschen mit Einwanderern. Ich habe sie auf der Tagung Integration, wie geht das, in der Universität Rostock getroffen und befragt. Was hat sie zu dem Vorschlag bewogen, Integrationskurse für alle anbieten zu wollen?
Ja, es ist das etwas zugespitzte Resultat meiner soziologisch-analytischen Überlegungen, die darauf zurückgehen, dass Integration nur dann in Anführungszeichen funktionieren kann, wenn es als wechselseitiger und langfristiger Prozess verstanden wird. Und mir ist dieser Blick auf die Zugewanderten oder Eingewanderten zu kurz gegriffen. Die Situation ist die, dass Deutschland sich zum Einwanderungsland entwickelt hat, dass Deutschland zum Einwanderungsland geworden ist. Das mag vielen nicht gefallen, aber es ist eine auch quantitative und qualitative Faktizität. Und passend wäre es in diesem neuen Land, was Deutschland nun darstellt, ganz unabhängig von den Geflüchteten, schon seit vielen Jahrzehnten, sich mal gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wie lebt es sich in einem Einwanderungsland zusammen? Welche Erfahrungen gibt es mit Gelingensbedingungen für Integration? Wie sehen Einwanderer und ihre Nachkommen, die ich als neue Deutsche verstehe, auf dieses Land? Gibt es nicht auch Anlass für Selbstbewusstsein Deutschlands als Einwanderungsland? Lasst uns mal gemeinsam über langweilige Integrationserfolge sprechen. Das kommt mir in der Öffentlichkeit viel zu kurz. Also wünsche ich mir viel mehr langweilige Storys. Und auch das wäre Stoff für einen solchen Integrationskurs für alle. Das alte Deutsche, neue Deutsche und möglicherweise neuere Deutsche sich zusammensetzen und sich durchaus auch kontrovers darüber austauschen, wie dieses Zusammenleben jetzt an Stellen, wo es gut klappt, weiter gut klappt und an Stellen, wo es knirscht im Gebälk, und das ist auch normal, das ist auch in klassischen Einwanderungsländern der Fall, sich das gemeinsam anzuschauen und nicht, indem man schlicht, was sicher auch eine Möglichkeit ist, Grundgesetze auf Arabisch zu verteilen, mir ist das zu wenig, sondern ich möchte mehr in die Debatte gehen zwischen Regionen und Akteuren, die viel Erfahrung mit Einwanderungssituationen haben und die weniger Erfahrung haben. Da gibt es einfach Aufklärungs- und Debattenbedarf.
Also liegt klar auf der Hand, dass Einwanderung für unsere Gesellschaft wichtig ist.
Ja, wir sind eine moderne Gesellschaft, eine der modernsten der Welt mit einer hohen Attraktivität für Zuwanderung und Einwanderung. Wir sind bei allen Krisenempfindungen und alarmistischen Debatten eins der sichersten Länder der Erde, eins der sozioökonomisch bestaufgestellten. Auch wenn ich auf mich sehe als weibliches Mitglied dieser Gesellschaft und mich mit meiner Großmutter oder Urgroßmutter vergleiche, kann ich sagen, ich habe das Große losgezogen, in einem Land zu leben, wo ich mein eigenes Leben nach meinen Vorstellungen im Wesentlichen führen kann, mit einigen Einschränkungen, die wir jetzt nicht vertiefen können. Gibt es ja auch noch Nachholbedarf bei den Geschlechterverhältnissen auch hierzulande, aber im Vergleich sind auf der Skala nach ganz vielen Indikatoren ist Deutschland auch deshalb, weil es seit Jahrzehnten Einwanderung hat, ein Land, was mit Heterogenität umgeht und was durch Heterogenität bestimmt ist, vielfältige Kompetenzen aufweisen kann und sehr viele Arrangements getroffen hat, wie andere Einwanderungsländer auch, das gut miteinander auskommens, auch das nebeneinander herlebens. Und auch da möchte ich ganz unaufgeregt darauf hinweisen, dass das auch ein Charakteristikum von modernen Gesellschaften ganz ohne Einwanderung ja darstellt, dass Menschen lernen, pragmatische Arrangements zu treffen. Man muss sich nicht lieben, um miteinander auszukommen. Das gilt für verschiedene Milieus und das gilt für Einwanderer und Nicht-Eingewanderte.
Genau, so können uns die Konflikte, die wir erleben, bereichern und weiterbringen und wachsen lassen und eigentlich eher in die positive Richtung blicken lassen. Ist das so?
Ich widerspreche nur bei der Vokabel Bereicherung, die mag ich nicht, weil sie mir zu harmonistisch oder zu idyllisch klingt. Konflikte sind anstrengend, ja, aber sie produzieren am Ende auch bestimmte Formen der Integration, wenn man etwas zusammen durchgestanden hat, erörtert hat, auch streitbar sich miteinander auseinandergesetzt hat, dann ist das am Ende eine sehr stabile Grundlage für weitere Zusammenarbeit. Also es geht nicht nur kuschelig zu, sondern es geht auch kontrovers zu und das muss uns keine Angst machen, ist meine Meinung. Ja? Im Privatleben mögen wir Konflikte nicht, aber gesellschaftlich sind sie normal und das zeigen die letzten Jahrzehnte und auch Jahrhunderte. Und Deutschland hat durchaus Anlass zu sagen, wir haben schon viele Instrumente der Integrationsarbeit entwickelt, viele Experten und Expertinnen in diesem Feld, theoretisch wie praktisch, die wir viel mehr würdigen sollten.
Eine Frage habe ich noch, eine ganz persönliche. Aus dem Vortrag herausgehend habe ich sie mir aufgehoben und bewahrt. Und zwar der Migrationshintergrund. Wann endet er?
Für die in Anführungszeichen Betroffenen endet er dann, wenn sie das selber so empfinden. Sie werden es ihrem Gegenüber aber nicht immer so vermitteln können, weil es, das habe ich im Vortrag auch erläutert, ein sehr starkes, oft auch unbewusstes Ordnungsbedürfnis gibt, zu sagen, das sind jetzt Menschen mit Migrationshintergrund oder das sind Ausländer. Diese Vokabel ist ja auch nicht aus der Welt, weil sie auch lange eingeübt wurde. Und ohne dass es den Menschen, die so reden, bewusst wird, ziehen sie da auch eine Machthierarchie ein. Also wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Und insofern sind Initiativen wie die neuen deutschen Organisationen, über die ich ja gesprochen habe, dafür gut, mittelfristig diesen Begriff überflüssig zu machen. Also ich erwarte eigentlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die sagt, das ist jetzt für die jetzige Phase ein wichtiger Begriff, auch für bestimmte Förderprogramme zu sagen, in diesem Stadtteil leben so und so viele Menschen mit Migrationshintergrund eines bestimmten Typs und da mag es Unterstützungsbedarf geben, aber es wird auch immer stärker passieren, dass Menschen, die so kategorisiert worden sind, dies zurückweisen und sagen, ich möchte nicht so kategorisiert werden, sondern ich möchte als Frau, als Studentin, als Karlsruherin oder als Vegetarierin eingeordnet werden und dieses Identitätsmerkmal Migrationshintergrund, was alles andere überwölbt, wäre meine Prognose, das wird löchriger werden und insofern kann man sich dann auch entspannen, aber man muss vielleicht auch selber sich stärker verbünden, zum Beispiel jetzt mit diesen neuen Organisationen, die sagen, wir sind nicht Menschen mit Migrationshintergrund, sondern wir sind neue Deutsche, also unterstrichen Deutsche. Wir sind Einheimische hier und wir wollen hier die Politik mitgestalten und wir wollen nicht, dass andere entscheiden, was für eine Politik für Menschen mit Migrationshintergrund die passende ist.
Ganz tolles Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Professor Dr. Treibel.
Also sollte die Einwanderung eine Chance für unsere Gesellschaft bleiben und nach diesen vielen Informationen folgt nun wieder Musik von Imaham Tagatadak.
Willkommen zurück hier bei Loro beim interkulturellen Workshop und kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, ein sehr sommerliches Thema. Und zwar gibt es einen interkulturellen Garten hier in Rostock. Ja, mitten in der Südstadt ist er gelegen, in der Erich-Schlesinger-Straße und dort befindet sich eben der Ort der Begegnung, des Austauschens und des Gärtnerns. Über 50 Menschen aus verschiedenen Nationen und Kulturen kommen dort zusammen. Unser Redakteur Aldo hat sich dort auf dem letzten Sommerfest mal für Loro umgehört.
Ich bin hier auf dem Gelände des Interkulturellen Gartens. Mir gegenüber steht Regine Möller, eine ehrenamtliche Mitmacherin des Interkulturellen Gartens. Was steckt eigentlich hinter dem Konzept des Interkulturellen Gartens?
Ja, interkulturelle Gärten gibt es ja schon seit über 10 Jahren überall in Deutschland. Ich glaube, es gibt insgesamt über 200. Diesen Garten hier in Rostock, den gibt es jetzt seit 6 Jahren. Wir sind eine Gruppe von Deutschen und Migranten und Migrantinnen aus allen möglichen Nationen. Ich glaube, wir sind im Moment um die 25 verschiedenen Nationen hier im Garten. Wir sind ein komplett ehrenamtliches Projekt, ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, das Gärtnern ist ein Mittel für uns, um Gemeinschaft zu leben, um ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, das auch Migranten und Migrantinnen aus allen möglichen Kulturen mit uns zusammen gärtnern, feiern, miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, wenn ich mir jetzt hier so umschaue, sind ja viele verschiedene Beete. Ist es ein großes Gemeinschaftsbeet oder hat man ja auch seine eigenen Beete, seinen eigenen quasi Kleingarten im interkulturellen Garten?
Ja, die Gemeinschaft steht ja im Mittelpunkt, deshalb ist im Mittelpunkt hier auch ein großes Gemeinschaftsbeet, in dem alle gemeinschaftlich gärtnern, ernten und auch dann die geernteten Gemüsen gemeinsam verspeisen. Jeder, der hier mehr machen möchte als auf der Gemeinschaftsfläche, der also auch noch selber ein kleines Beet bewirtschaften will, hat dazu die Möglichkeit, sofern Flächen zur Verfügung stehen. Und es gibt etwas kleinere und größere, je nachdem, wie viel Zeit man investieren kann in sein eigenes Beet. Und die kann man dann auch selber bewirtschaften.
Ja, wie groß ist das Areal?
Ja, wir sind so um die 4000 Quadratmeter groß. Das ist recht groß. Wir haben allerdings innerhalb dieser 4000 Quadratmeter eben auch die Gemeinschaftsfläche. Auch Flächen, wo wir eine Sommerküche haben, einen Grillplatz und einfach uns treffen können, ohne dass es jetzt direkt Gartenland ist.
Gerade ist ja aktuell das Gebiet in der Südstadt-Diskussion, das heißt, hier soll Wohnraum geschaffen werden. Wie sieht das bei dem interkulturellen Garten aus? Ist der auch von diesen Baumaßnahmen betroffen?
Ja, es ist so, dass wir über mehrere Jahre mit der Stadt und den Entscheidungsträgern in Kontakt getreten sind und dafür geworben haben, dass dieses Projekt erhalten bleibt. Es ist Gott sei Dank jetzt so, dass die Bürgerschaft sich zu diesem interkulturellen Garten insofern bekannt hat, als dass es einen Bürgerschaftsbeschluss gibt, dass der Garten erhalten bleibt. Wo genau, das steht noch nicht fest. Das heißt, wir sind jetzt erstmal sehr froh und dankbar, dass es diesen Beschluss gibt. Müssen jetzt aber sehen, dass wir noch weiterhin im Gespräch bleiben, damit auch unsere Bedürfnisse hier bei der Planung berücksichtigt werden. Es geht jetzt nicht nur um reines Gartenland, was uns interessiert, sondern eben, dass wir weiterhin dieses Gemeinschaftsprojekt realisieren können.
Soll das ja auch in der Südstadt sein, dieses neue Gelände des Interkulturellen Gartens?
Das soll hier irgendwo auf dem Gelände, Groter Pol, wo auch immer, hier sehr wahrscheinlich ein Stückchen Richtung Bahngelände, aber ganz genaues wissen wir da auch noch nicht.
Bleibt denn die Fläche, also die Größe der Fläche erhalten? Kriegt ihr genauso eine große Fläche, wie ihr aktuell habt?
Das haben wir gesagt, dass wir die gerne hätten und eigentlich auch brauchen, damit alle, die jetzt hier dabei sind, auch weiterhin in ähnlicher Weise wirtschaften können. Aber wie gesagt, das müssen wir einfach im Dialog bleiben und sehen, dass wir da in der Planung Berücksichtigung finden.
Ja, wie viele Leute machen aktuell mit bei diesem Projekt?
Ja, ganz genau weiß ich nicht. Es sind so zwischen 80 und 90 Personen, wobei natürlich dann teilweise auch die komplette Familie mitzählt, die nicht alle im gleichen Maße hier mitarbeiten.
Welchen Wunsch hättest du für die Zukunft des interkulturellen Gartens?
Ja, ich wünsche mir, dass wir hier weiter bleiben können, dass wir das hier fortführen können und dass wir weiterhin eine gute Gemeinschaft bleiben, die sich weiter so gut vertragen.
Machen Sie auch beim interkulturellen Garten mit?
Ja, ich freue mich, dass wir kommen hier nicht jede Woche, aber jede 2 Wochen einmal. Wir sind hier. Aber heute ist ein besonderer Tag für mich. Meine Familie aus dem Iran auch hergekommen. Ich freue mich, dass eine bunte und Multikulti Leute hier sind und alle freundlich zusammen essen und Freude haben.
Wie gefällt's hier?
Mir gefällt's gut.
Ja, eigentlich ganz gut und macht eigentlich ganz Spaß, hierbei gemeinsam zu sein und ja.
Also mir gefällt's hier gut, weil hier viel Platz ist zum Spielen und ich wünsche, dass es immer so ist und ja, hat eigentlich viel Spaß gemacht.
Ja, das war ein Beitrag von Aldo zum interkulturellen Garten in der Südstadt. Mehr Informationen zu diesem schönen Stück Erde gibt es im Internet unter www.interkultureller-garten-rostock.de. Und zwischen interkultureller und Garten kommt auch noch ein Minuszeichen. Wir machen hier jetzt erst einmal Musik. Und zwar gibt es Euphoria, so heißt der Titel, und der Künstler dazu. Ist gar nicht mal so einfach auszusprechen. Anu Luke. Viel Spaß beim Hören.
Ja, Anne, willkommen zurück, wollte ich sagen, in der interkulturellen Sendung hier auf Lore 90,2. Wir haben ja wieder eine spannende Sendung hinter uns gebracht, wie ich finde, oder? Was sagst du so?
Abwechslungsreich, definitiv abwechslungsreich.
Ja, und wir haben ja Studiogäste hier gehabt, die Musikschule, die alternative Musikschule Vierteltakt mit der Gruppe Mädchen mit der roten Tasche. Ja gut, dann sind wir am Ende. Ihr könnt alles erfahren über die Musikschule Vierteltakt, wenn ihr im Internet unter www.musikschule-vierteltakt.de einfach mal nachschaut und sucht. Ich glaube, es ist total empfehlenswert und ich würde jetzt schon mal auf die nächste Sendung hinweisen. Es ist am 8. Oktober wieder hier um die gleiche Zeit, 12 bis 13 Uhr, und lade natürlich alle Menschen ein, die Lust haben auf Radio machen, in unseren interkulturellen Workshop, der immer am Samstag 11 bis 13 Uhr stattfindet in der Frieda 23, Friedrichstraße 23, nochmal gesagt, Nähe Doberaner Platz. Also jeder ist willkommen, egal welche Hautfarbe, Religion etc. Und Anne.
Ja, wir können jetzt nur noch auf Wiederhören sagen.
Wiederhören!
Der interkulturelle Workshop bei Loro und die dazugehörige Sendereihe sind nur möglich dank dem ehrenamtlichen Engagement und der Unterstützung der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern.